SR1 Europawelle Saar fragen an. Ja, und da fangen die Probleme eben schon an heute. Wir haben nämlich etwas Besonderes vor. Wir haben heute in der 1001. Sendung keinen Gesprächspartner, mit dem wir über ein bestimmtes Buch sprechen. Stattdessen hat diese Sendung eine Autorin sozusagen, Maria Schmidt, die in den Schatztruhen unseres Schallarchivs gesucht hat und besonders interessante Tondokumente aus den letzten 20 Jahren Fragen an den Autor herausgesucht hat. In diesem Sinne haben wir dann natürlich heute gleich mehrere Autorinnen und Autoren, die in Originaltönen zu hören sind. Einige Namen: Esther Villar, Konrad Lorenz, Erich Fromm, Franz Alt, Henry Nann, Günther Wallraff. Ja, und Fragen sollen Sie, meine Damen und Herren, natürlich trotzdem stellen, allerdings heute eher an den Redakteur und an den Moderator, um den Namen mal zu gebrauchen, wir können darüber gleich noch reden. Außerdem wäre es sicher interessant, wenn Sie uns sagen, an welche Sendungen, an welche Themen Sie sich noch besonders gut erinnern, was Ihnen gefallen hat, aber bitte auch, was Sie langweilig fanden oder gar ärgerlich. Wie immer gilt dafür unsere Telefonnummer 0681 für Saarbrücken, dann 602-3456. Ja, und zu Beginn wollen wir erstmal an unsere schönsten Pannen erinnern. Am 21.10.1984 begann unsere Sendung zum Beispiel so.
An dieser Stelle, meine Damen und Herren, normalerweise die Sendung Fragen an den Autor, heute mit Irenaeus Eibel-Eibesfeld zu dem Buch Die Biologie des menschlichen Verhaltens. Aber, Jürgen Albers, leider klappt das heute nicht so.
Sie hören leider nicht die Sendung Fragen an den Autor, sondern die Sendung Fragen nach dem Autor. Wir suchen den Autor nämlich noch. Er ist nicht am vereinbarten Platz eingetroffen bis jetzt. Ja, solche Pannen sind Ihnen, glaube ich, auch schon passiert, Herr Kalfus.
Eigentlich erstaunt mich am meisten, wie wenig Pannen passiert sind. 1000 Sendungen, ich erinnere mich vielleicht an ein knappes Dutzend. Ein dramatischer Fall, wenn der Autor gar nicht vorhanden ist am Sonntagmorgen. Das nicht nur mit Eibel Eibesfeld passiert, sondern auch mit Professor Haber, der schlichtweg vergessen hatte. Er hat nämlich ein Enkelchen zur Welt gebracht. Ja, nicht, nein, seine Tochter. Und hatte den Sendetermin einfach schlichtweg vergessen. Ja, es gab aber andere Pannen, an die ich mich wirklich mit einer gewissen Beklemmung und mit Schaudern erinnere. Nämlich, wenn sich mal ein Autor als stumm erwiesen hat. So entsetzt über die technische Installation eines Funkhauses und so erschreckt vom Mikrofon, dass ihm einfach nichts mehr eingefallen ist über all das, was er in dem Buch in recht kluger Form geschrieben hat.
Ja, ich kann mich auch erinnern, dass wir da schon manche Enttäuschung erlebt haben. Es gibt ja oft den Fall, dass ein Buch sehr gut ist und sehr lesenswert. Die Autoren kommen aber dann her und dann stellt sich raus, aus welchen Gründen auch immer, sie wissen entweder nicht mehr als das, was im Buch steht, oder sie wissen sogar das nicht mehr, weil sie sich vielleicht inzwischen mit was ganz anderem beschäftigen.
Da gab es einen, der hat ein sehr kluges Buch über Gehirnforschung geschrieben, sehr gut dokumentiert und auch gegengelesen von Fachleuten. Es stellt sich nur heraus, das war einer dieser typischen Sachbuchautoren, die Spezies scheint jetzt auszusterben, weil immer mehr wirkliche Fachleute auch verständlich zu schreiben verstehen. Und er wusste tatsächlich kein Wort mehr von dem, was er in seinem Buch geschrieben hat. Es wurden interessante, interessierende Fragen gestellt und er konnte nur darauf schlichtweg nicht antworten. Und ich hatte die Aufgabe dann, durch die angestrichenen Stellen eine Antwort zu versuchen, was natürlich nicht der Sinn dieser Geschichte ist. Das heißt ja nicht Fragen an den Moderator, sondern Fragen an den Autor.
Also ich kann mich auch erinnern, einmal, als wir das Ökotestbuch hier besprochen haben, da war ich kurz davor, ins Studio zu kommen, weil wir beide, glaube ich, sehr viel mehr wussten über das Thema, diese praktischen Tipps zum Umweltschutz da, als die Autoren selbst sich noch erinnern konnten.
Sind Buntstifte giftig oder nicht? Und darüber wissen die Autoren nichts, obwohl ein kluger Aufsatz in diesem Buch genau über dieses Problem enthalten war.
Ja, das sind so einige der Probleme, die aus den Autoren oder aus der Kompetenz der Autoren entstehen. Andere Probleme entstehen aus den Themen selbst. Wir haben in Fragen an den Autor ja oft Tabuthemen auch angesprochen. Zum Beispiel sprachen wir schon im ersten Jahr 1969 öffentlich und ernsthaft über Sex. Und das am Sonntagmorgen. Damals musste Heinrich Kalfus dieses Thema noch ganz behutsam anmoderieren. Man musste so ein Thema erst noch rechtfertigen.
Meine Damen und Herren, die Sie uns zuhören, ich möchte Ihnen noch zwei, drei Frage-Hilfestellungen geben. Zum Beispiel würde uns interessieren die Beantwortung der Frage, was Sie empfinden bei der Behandlung eines solchen Themas aus dem Intimbereich am Sonntagmorgen, also zu der Zeit, wo viele Menschen in die Kirche gehen. Zum Zweiten, also ob Sie dabei Empörung empfinden oder mehr sachliches Interesse oder auch Befriedigung, dass so etwas mal ausgesprochen wird, diskutiert wird mit Fachleuten. Zum Zweiten würde mich interessieren, wie wäre Ihr Verhalten, wenn Sie eines Tages einen solchen umfangreichen Fragebogen von einem wissenschaftlichen Institut ins Haus geschickt bekämen? Würden Sie ihn ohne innere Hemmung oder mit leichter Überwindung dieser Hemmungen ausfüllen können, wahrhaftig, also wahrheitsgemäß ausfüllen können? Oder würden Sie ihn, wie vorhin schon empfohlen wurde, einfach in den Papierkorb schmeißen und sagen, das geht die Leute überhaupt nichts an, wie ich mich sexual verhalte und meine Einstellungen, die behalte ich auch für mich?
Wir befinden uns im Jahre 1969, Hans Giese und Gunther Schmidt zum Thema Studentensexualität.
Ist das so, dass beispielsweise die voreheliche Sexualität in den Einstellungen von nur sehr wenigen Studenten noch nicht toleriert wird? Das heißt, die meisten der Studenten meinen, nämlich rund 9/10, dass voreheliche Beziehungen zulässig sind, zumindest unter bestimmten Bedingungen, zum Beispiel, wenn eine Liebesbeziehung besteht. Ja. Aber sehr viel weniger Studenten, nämlich nur 50-60%, haben voreheliche Beziehungen. Das ist natürlich eine Diskrepanz. Und man wird fragen, woher diese Diskrepanz kommt. Sie verwundert eigentlich nicht und sie hat sicher mehrere Gründe. Ein sehr vordergründiger Grund wäre der, dass einige der Studenten, die also nichts gegen voreheliche Beziehungen einzuwenden haben, sie aber selber noch nicht gehabt haben, einfach noch nicht den richtigen Partner gefunden haben. Aber ich glaube, viel wichtiger ist ein anderer Grund. Die Studenten dieser Generation, die sind zwischen 1940 und 1945 geboren, sind ja alle noch in einer Gesellschaft geboren, die sehr sexualfeindlich ist. Und das kann man nicht so leicht über Bord werfen.
Soweit der Stand der Diskussion Ende der 60er Jahre. In den 80er Jahren war schon einiges anders. Hören Sie Helmut Kentler, Autor des Buches Sexualwesen Mensch, und Esther Villar, Autorin von Der dressierte Mann, zum sexuellen Rollenverhalten von Mann und Frau.
Da ist es ja traditionsgemäß bei uns so, dass der Mann immer als der sexuell Starke, also
der Aktive,
der Starke und Aktive, deshalb eben auch Aktive dargestellt wird, während die Frau eigentlich so das Wesen ist, die macht nur Sexualität, weil es der Mann verlangt. Mhm. Und nun zeigt eben gerade die moderne Forschung etwas total anderes, dass nämlich die Frauen das sexuell starke Geschlecht sind und dass augenscheinlich die Männer aus Minderwertigkeitsgefühlen heraus, so muss man geradezu sagen, schon sehr früh versucht haben, die Frauen zurückzudrängen, in Schranken richtig einzupferchen, damit sie mit den Bedürfnissen der Frauen besser fertig wurden. Und das war sicher eine der ganz wichtigen Kulturleistungen, die passiert sind, dass Sexualität bei den Menschen in bestimmter Weise normiert wurde.
Ich denke nicht, dass die Männer die Frauen in die Weibchenrolle hineingedrängt haben. Ich denke, dass die Frauen die Männer in die Männchenrolle hineindrängen. Und zwar jeden Tag aufs Neue.
Ja, ein heikles Thema damals.
Ja, und meine Verlegenheit wird ja heute noch hörbar an den vielen kleinen Äs, die ich da am Anfang im Gespräch mit Professor Giese und dem damaligen Dr. Gunther Schmidt von mir gegeben habe. Für mich war immer wieder interessant, welch große Zustimmung psychologische, psychosomatische Themen haben, auch pädagogische Themen. Und eine Schwierigkeit, ich kann mich deutlich daran erinnern, diese Gespräche besteht nun auch darin, dass etwa nur die Hälfte aller Autoren und Autorinnen hier zu uns nach Saarbrücken auf den Hallberg kommen. Dann hat man sie von Angesicht zu Angesicht in einer ganz natürlichen Gesprächssituation, was es beiden leichter macht. In einigen Fällen, gerade mit Esther Villar, glaube ich, war es so gewesen, auch mit Professor Giese, ist eine Leitung geschaltet zwischen zwei Funkhäusern. Und das bedeutet, man sieht sich nicht, man kann all diese feinen, aber so wichtigen Signale durch Gestik und Mimik gar nicht wahrnehmen. Und das ist weder für den Gesprächspartner leicht, noch für mich.
Man kann auch zum Beispiel den Mann da nicht stoppen, indem man ein Handzeichen gibt, dass man auch mal was sagen möchte.
Vielleicht noch etwas, also Sie sprachen vorhin von Moderation und von Moderatoren, moderieren. Ja. Das sind nun so Begriffe, die sich zwar eingebürgert haben, aber die mir auch so Pusteln machen. Ich denke, wenn Sie überlegen, was bedeutet denn eigentlich Moderato oder Moderato? Das kennt man aus der Musik. Allegro Moderato heißt, ein mäßiges Tempo einzuschlagen. Ich weiß nicht, ob es meine Rolle sein kann, ein Tempo einer solchen Sendung zu verlangsamen. Aber Moderato heißt eben auch mäßig, mit dem Beigeschmack mittelmäßig und eher dürftig. Und auch das möchte ich eigentlich nicht gerne machen. Ja, und ich ziehe immer vor, wie es auch in der Ansage bei uns immer wieder gesagt wird, ich möchte gern Gesprächspartner für die Menschen sein, die hier eingeladen sind.
Ja, und gemäßigt sind unsere Themen ja auch, weiß Gott, nicht immer. Also ich kann mich erinnern, wir hatten hier ganz heftige, bis hin zu bösartigen Beschimpfungen, Diskussionen zu Themen wie Kinderlosigkeit. Da waren mal Friederike Hassauer und Peter Roos da zum Thema Kinderwunsch. Die haben sich hier offen zur Kinderlosigkeit
bekannt.
Ja. Genau. Und da kam also auf der Senderegie draußen hinter der Scheibe so böse Anrufe, die wir zum Glück gar nicht auf Band hatten, aber die hätten wir noch nicht senden können, weil das wirklich zum Teil schon strafrechtlich verfolgbar war.
Obwohl es ja keine Zensur gibt bei den Anrufen, nicht? Es gibt zwar einen Redakteur, einen Mitarbeiter, der diese Anrufe entgegennimmt und eigentlich auch alle mit entsprechenden Kürzungen nur, die aber mehr technischer Art sind, eigentlich immer sich bemüht, die Frage, den kritischen Einwand und was auch immer stehen zu lassen. Aber der Auswahl bietet sich also schon an, wenn es um persönliche Beschimpfungen des Gesprächspartners geht. Und die sind ja auch gelegentlich zu registrieren.
Ansonsten muss man das vielleicht wirklich mal ganz deutlich sagen. Die Anrufe kommen per Tonband hier rüber, werden nicht beschriftet. Also hier drüben bei uns in der Technik kommen dann, sagen wir mal, 4, 5 kleine Bändchen an. Und wir wissen überhaupt nicht, was auf den Bändchen drauf ist, welcher Anrufer das ist. Und auch die Reihenfolge, in der die dann abgespielt werden, ist völlig zufällig. Also da findet wirklich keine Zensur statt. Im Gegenteil, einen kritischen Anruf würde man eher vorziehen, weil das ja ein bisschen Pfeffer in die Sendung bringt.
Nur laufen diese Anrufe immer unserem Gesprächsfluss hinterher. Denn natürlich sind sie also vor einigen Minuten angekommen, werden dann kurz bearbeitet, werden hier reingetragen. Und dann ist das Gespräch schon ein bisschen weiter. Ich finde es eigentlich als keinen Nachteil, denn es ist ja ohnehin nicht die Absicht, eine systematische Darstellung eines Themas innerhalb dieser Sendung zu geben, sondern ganz verschiedene Aspekte und vor allem die Aspekte, die uns Hörer entgegenbringen. Und die können ganz anders sein als das, was der Autor für das Wichtigste gehalten hat. Aber ich denke, es ist eine Sendung für ein breites Publikum. Und wenn mir so gesagt wird, es würden doch an die 150.000, 200.000 Menschen sonntäglich einer reinen radiophonischen Unternehmung hier zuhören, dann ist das schon etwas.
Und ich muss sagen, also nachdem ich jetzt auch nochmal im Archiv geguckt habe, was wir schon so alles gebracht haben, da wird einem schon klar, dass der Erfolg der Sendereihe eben auch an den Autoren und an den Themen liegt. Denn wenn man diese 1000 Sendungen mal durchgeht, dann merkt man schon, dass hier ein Stück Wissenschaftsgeschichte dokumentiert ist. Zum Beispiel der Nobelpreisträger Konrad Lorenz, dessen 85. Geburtstag wir ja gerade gefeiert haben, der stellt in unserer Sendereihe bereits 1970 sein Buch Das sogenannte Böse vor.
Wenn man an die Allmacht des Erworbenen, des Erlernten glaubt und meint, dass der Mensch als Tabula rasa geboren wird und sein ganzes Verhalten nur davon abhängt, was er in seiner Jugendentwicklung gelernt hat, dann hat man natürlich den angenehmen Vorteil, das redet denen zu Gesicht, möchte ich sagen, die den Menschen als etwas gänzlich anderes als andere Lebewesen auffassen und damit das Instinktive nur den Tieren und das Rationale und mit dem Rationalen die verantwortliche Moralität nur dem Menschen zuschreiben. Was natürlich einer der vielen falschen Antithesen, der vielen Schwarz-Weiß-Malereien gehört, die uns leider sehr nahe liegen. Der größte Vorwurf, den man meinem Buch gemacht hat, ist, dass ich die Aggression entschuldige, als ob ich gewissermaßen sagte, weil es instinktiv ist, kann man gar nichts dagegen tun. Und das ist natürlich der größte Irrtum. Wir müssen ja alle unsere Instinkte bekämpfen. Wir können auch unsere sexuellen, unsere Fluchtinstinkte, alle möglichen Instinkte können wir nicht frei laufen lassen. Und wir müssen selbstverständlich lernen, mit unserer eigenen Aggressivität fertig zu werden. Ich sage ja nur, wir müssen das Tier in uns, das Instinktive in uns kennen, um mittels der uns als Menschen zur Verfügung stehenden höheren geistigen Eigenschaften mit diesem Tier in uns fertig zu werden.
Soweit Konrad Lorenz vor über 18 Jahren am 15.03.1970 in Fragen an den Autor. Erich Fromm, der Autor von Die Anatomie der menschlichen Destruktivität, ging dann am 29.09.1974 auf die Thesen von Konrad Lorenz ein.
Hier kommen Sie auf den springenden Punkt, der meinen eigenen Gedanken von denen sowohl von Lorenz wie von Skinner und den Behavioristen unterscheidet. Nämlich, dass es ein Fehler ist, von der Aggression zu sprechen und darunter Tatbestände ganz verschiedener und sogar entgegengesetzter Art zusammenzufassen. Mhm. Und ich mache den Unterschied, und ich glaube, diesen Unterschied muss man machen, zwischen einer defensiven Aggression, das heißt eine Aggression, die zur Verteidigung dient und die man eine gutartige, das Leben fördernde Aggression nennen kann, und einer bösartigen Aggression, die gar nicht dem Leben dient, die nicht der Verteidigung dient, sondern wo zerstört und gequält wird aus Freude an dem Quälen, aus Freude an der Zerstörung. Und diese bösartige Aggression, die findet man allerdings nur bei Menschen.
Zwei von vielen bedeutenden Wissenschaftlern in Fragen an den Autor. Jetzt aber zunächst mal an Sie, meine Damen und Herren, nochmal der Hinweis. Sie können wie immer hier anrufen in der Sendung. Die Vorwahl 0681, die Nummer unseres Studios 602 3456. Und hier gleich die beiden ersten Anrufe.
Mich würde interessieren, nach welchen Kriterien die Buchauswahl getroffen wird und wer letztlich bestimmt, wer in der Sendung vorgestellt wird. Und zum Zweiten, wie die Zukunft der Sendung aussieht, ob überhaupt längerfristig die Sendung weiter bestehen bleibt und ob sich irgendwas Neues ergeben wird. Und dann möchte ich auch noch sagen, dass mir persönlich die Sendung sehr gut gefällt und es eine vielleicht einfache, aber sehr wirkungsvolle Idee ist.
Die Sendung Fragen an den Autor ist für mich deshalb besonders sehr interessant, weil Sachbücher aus allen Bereichen der Wissenschaft vorgestellt werden. Herr Kalbfuß, das muss ich an dieser Stelle mal sagen, interpretiert die telefonischen Anfragen der Zuhörer hervorragend und dadurch wird in der Sendung Hörernähe praktiziert. Für künftige Sendungen hätte ich einen Autorenwunsch. Ich weiß nicht, ob das realisierbar ist. Herr Professor Kotter hat ein Buch herausgegeben, Sport treiben, gesund bleiben. Ich glaube, das wäre ein Thema, was für uns alle sehr aufschlussreich wäre. Ich bedanke mich.
Vielen Dank für den Tipp. Wir haben ja Professor Kotter in Fragen an den Autor schon mal mit einem Buch drin gehabt, wo es um Herz-Kreislauf-Erkrankungen wenn ich mich richtig erinnere. Ja, und damit sind wir schon genau beim Thema Buchauswahl. Das geht zum Teil tatsächlich so, wie es eben gegangen ist, dass Leute, auch Hörer, hier anrufen und machen einen Vorschlag. Herr Kalbfuß kommt oft mit Büchern, die er sehr interessant findet, auch andere Kollegen hier aus dem Haus. Natürlich bekommen wir die Vorschauen der Verlage, die ganzen Buchprospekte, die bekomme ich alle auf den Tisch und ich treffe dann eine Auswahl. Also zumindest verantwortlich bin ich, das muss ich in aller Deutlichkeit sagen, dazu stehe ich auch. Nach welchen Kriterien wird diese Auswahl gemacht? Einmal nach Themengebieten. Wir versuchen also Themen wie Religion, immer wieder, wie Erziehung, wie Politik, wie Naturwissenschaften abzudecken. Immer auch wieder.
Ökonomie, Wirtschaft.
Natürlich. Und eben dann versuche ich den Schwierigkeitsgrad ein bisschen verschieden zu halten, dass wir eben einerseits einfache Ratgeber haben, wo jeder eine Frage zustellen kann, wo jeder auch praktisch was davon hat, aber eben auch theoretischere Untersuchungen, nehmen wir mal Hermann Glaser, kulturpolitische Themen, oder wir haben zum Beispiel im Dezember ein naturwissenschaftliches Buch, wo ich ganz ehrlich sagen muss, ich habe es mit Gewinn gelesen, aber ich habe nicht jede Seite verstanden.
Dann ist die Frage nach der politischen Ausgewogenheit, so heißt ja wohl das Schlagwort. Und immer wieder wird gemutmaßt, es gäbe so einen Hang eher nach rechts oder nach links oder nach der radikalen Mitte. Was sagen Sie als Redakteur dazu?
Ja, das ist natürlich schwer. Also mit dem Metermaß das ausmessen kann man natürlich nicht. Wir haben Autoren aller Parteien in der Sendung immer wieder gehabt. Zum Beispiel von der CDU sehr oft Kurt Biedenkopf, von der FDP oft Hildegard Hambrücher.
Rainer Barzel,
genau. Wir haben ein leichtes Übergewicht von SPD-Autoren in der Sendung. Das liegt allerdings ganz einfach daran, die schreiben mehr Bücher. Mhm. Oskar Lafontaine hat schon 2 Bücher geschrieben. Lothar Späth hat auch geschrieben, den haben wir auch in der Sendung gehabt. Aber Helmut Kohl hat zum Beispiel noch kein Buch geschrieben. Mhm. Dann kann ich ihn auch nicht in die Sendung nehmen.
Dann fragt ihr eben jemand nach der Zukunft der Sendung. Ich denke nochmal daran, was ich vorigen Sonntag schon in unserem Gespräch bei der öffentlichen Veranstaltung in Lebach erwähnte. Es ist ja eine Todgeburt uns vorausgesagt worden, das wird sich nicht halten. So eine Stunde reines Wortgespräch auf der Europawelle, die für ein breites Publikum konzipiert ist. Und sie hat sich nun also 20 Jahre fast gehalten.
Und mit Erfolg, das muss man schon sagen.
Und was mutmaßen Sie über die Zukunft?
Es war immer wieder im Gespräch, dass diese Sendung, eben weil sie nur Wort enthält, auf der Europawelle, die ja eigentlich eine Musikwelle ist, mehr oder weniger, nicht so richtig hinpasst. Aber ich habe das Gefühl, dass in den letzten Jahren eigentlich keine nennenswerte Kritik mehr kommt. Ich habe das Gefühl, es gibt im Moment keine Bestrebungen, uns irgendwie abzuschaffen oder einzuschränken. Hören wir vielleicht noch einen Anruf.
Es ist oft so, dass wenn politische Bücher oder Bücher, die einen ganz bestimmten gesellschaftskritischen Aspekt haben, der Autor, also der Frager Heinrich Kalbfuß oder auch sein Kollege, oft dann dieselben Vorstellungen wiedergeben, die der Autor wiedergibt. Und ich finde, es wäre oft sehr viel fruchtbarer, wenn der Frager, der Moderator, einen konträren Punkt einnimmt zum Autor. Denn dadurch wird im Grunde genommen das Anliegen des Autors selbst viel deutlicher und es wird verhindert, dass ein politischer oder ein ideologischer Einheitsbrei dabei herauskommt. Ich erinnere mich zum Beispiel an eine Sendung letztes Jahr, dieses Jahr im Juli in der Stadtgalerie, da ging es um ein Buch eines Schweizer Autors, wo der Autor eine autofreie Stadt sich wünschte und entwickelte und da sind also doch vom anwesenden Publikum also doch ziemlich ökologische Vorstellungen geäußert worden und auch vom Moderator selbst. Und es fehlte da so ein bisschen auch der konträre Standpunkt, wie das auch oft bei konservativen Autoren dann auch war, dass also sowohl der Autor konservative Vorstellungen hatte und auch dann der Frager sich als konservativer Mensch gab. Und das finde ich nicht gut.
Ja, und gerade bei dieser Veranstaltung, auf die Sie anspielen, verehrter Anrufer, Warnung Jürgen Albers, der Moderator, auch mir könnte das ganz genauso gehen. Ich bin kein politisches Neutrum. Ich hoffe nur, und das ist immer nichts weiter als eine Bemühung, ich hoffe nur, dass meine persönlichen Präferenzen nicht allzu deutlich und allzu penetrant und gar das Gespräch irritierend hier einfließen. Aber es bleibt nicht aus, und ich sage das immer wieder auch selbstkritisch zu mir selber, es bleibt nicht aus, dass gelegentlich mal so ein Konsens, der nochmal vorhanden ist, hier einfließt. Und ich frage mich, wie kann man das ändern? Ich möchte einfach nicht aus rein rhetorischen Gründen nun eine Gegenposition einnehmen, die gar nicht die meine ist. Ich versuche das mal gelegentlich, indem ich sage, man hört oder man kann doch auch der Meinung sein, dass. Aber ohne solche verbalen Konstruktionen geht's halt nicht. Und ich denke, ein wichtiges Kriterium vielleicht sogar für den Erfolg der Sendung, sage ich mal so ganz ungeschützt, ist dies, dass ich mich bemühe, authentisch zu sein, also so echt wie nur irgend möglich, meine Bedenken, meine Einwände zu einfach offen ausspreche, aber auch meine Zustimmung, wenn sie vorhanden ist.
Ich meine,
aber es ist ein Problem, ganz gewiss.
Das Problem hatte ich auch, wobei das lustig ist, dass genau bei der Sendung, die es hier ging, mein Vater noch gesagt hat, ich hätte zu frech Fragen gestellt und ich hätte den Autor fast beleidigt, aber da sieht man, wie die Leute es verschieden verstehen. Was für mich interessant war beim Abhören der Sendung der letzten 20 Jahre, ist, wie weit wir oft in unserer Sendereihe der Diskussion, der öffentlichen Diskussion voraus waren. Für mich ist erschreckend zu sehen, wie wenig seither geschehen ist, obwohl wir es doch alle gewusst haben müssten. Einige Beispiele, zum Beispiel 1971, also vor 17 Jahren, äußerte sich Hans Reimer in seinem Buch Müllplanet Erde unter anderem zur Rheinverschmutzung.
Selbst wenn man die Zuflüsse des Rheins heute alle voll biologisch reinigen würde, wie das der Fachmann nennt, auch noch die dritte chemische Stufe dahinter schalten würde. Also wenn alle Zuflüsse zum Rhein einwandfrei, Umwelttechnik sehen, völlig einwandfrei wären.
So wie es vor 100 Jahren noch war, nicht?
Ja, so ungefähr, als der Lachs noch ein
Nahrungsmittel
war, längs des Rheins. Wenn man das täte von heute auf morgen, dann würde es trotzdem noch 100 Jahre dauern, bis der Rhein sich wieder erholt hat. Das hat man ungefähr ausgerechnet. Also selbst wenn man diese Milliardenbeträge aufwenden würde, die Zuflüsse des Rheines zu reinigen, wäre der Rhein damit noch nicht gereinigt. Man sieht, also es ist dieser sogenannte No-Return-Point, der ist bei vielen Dingen schon überschritten.
Und das sagte der Autor bereits vor 17 Jahren. Vor 10 Jahren, 1978, sprachen Egmont Koch und Fritz Fahrenholz zu ihrem Buch Seveso ist überall. 10 Jahre vor dem allseits beklagten Ozonloch konnte man in Fragen an den Autor bereits hören:
Diese Fluorchlorkohlenwasserstoffe stellen, wenn man so sagen darf, eine indirekte Gefährdung durch eine Umweltchemikalie dar. Und zwar in der Weise, dass die Fluorchlorkohlenwasserstoffe, die als Treibgase in Spraydosen, Deosprays, Haarsprays vorhanden sind, so stabil sind, dass sie über Jahrzehnte in der Atmosphäre sich aufhalten können, dann hochwandern in höhere Luftschichten und dort die Ozonschicht zerstören. Und diese Ozonschicht ist sozusagen ein Schutzschild, eine Art Sonnenschirm gegen harte ultraviolette Strahlen. Mhm. Und wenn diese Ozonschicht durchlöchert wird, dann ist mit einer Zunahme von Hautkrebsfällen zu rechnen.
Eine Äußerung von vor 10 Jahren. Vor 4 Jahren, 1984, also ebenfalls lange vor der neuesten Kalbfleisch- und Rindfleischskandalwelle, stellten Michael Eimler und Nina Kleinschmidt ihr Buch »Wer hat das Schwein zur Sau gemacht?« vor.
Die Tiere sind so stressanfällig, vor allen Dingen die Schweine. Durch auch diese Dauerlichteinflüsse ist es klar, das normale Ruheverhalten, alles das, was ein Tier eigentlich für seine Bedürfnisse braucht, um gesund zu sein, ist in der Intensivhaltung eingeschränkt. Die Tiere brauchen dann zum Beispiel Psychopharmaka.
Beta-Blocker und lauter so Sachen.
Ja, sterben oft beim Transport, brechen zusammen bei der geringsten Aufregung. Und was eben schlimm ist, beim Fleisch und auch bei den Eiern kriegen wir ständig Medikamente mit in unseren Körper.
Es waren, glaube ich, drei ganz gute Beispiele, die eine Frage andeuten, die wir uns oft stellen als sogenannter Rundfunkmacher, wie natürlich auch ein Buchautor, auch ein Zeitungsschreiber sich stellt: Was bewirke ich eigentlich mit einer solchen Sendung? Und ich denke, zunächst mal ist es eine Pflicht, aufzuklären über bedrohliche Veränderungen, etwa hier in diesem Fall der Umwelt, unserer unmittelbaren Umwelt, auch unserer Ernährung, unserer Nahrungsmittel, und einfach mal so rechtzeitig den Versuch einer Warnung zu starten, in der Hoffnung, dass es etwas bewirkt. Es bewirkt schon eine ganze Menge, wenn Diskussionen in Gang gesetzt werden. Zunächst mal private Diskussionen am Mittagstisch. Die Sendung hat eine hervorragende Sendezeit zwischen 11 und 12. Deswegen gab es ja auch vielfache Versuche, uns da von diesem erstklassigen Sendeblock hinweg zu manipulieren in Abendzeiten, wo wir vor lauter Fernsehen kaum noch Hörer erreichen können. Es ist bis heute nicht gelungen, wird auch wohl nicht mehr so ernsthaft versucht. Also ist es schon wichtig, nach meinem Gefühl, dass beim Mittagessen solche Gespräche weitergehen, angeregt durch unsere Sendung.
Ja, und wollen wir mal gerade gucken, was unsere Hörerinnen und Hörer so denken. Vielleicht gleich drei Anrufe.
Ich will nur mich herzlich bedanken und herzliche Glückwünsche sagen für die 1000 Sendungen und wünschen, dass es noch 1000 gibt.
Als Senior der Pädagogik betrachte ich schon sehr lange die Sendung Frage an den Autor gleichsam als eine Unterrichtsstunde. Als Schüler darf ich nun an die verschiedensten Fachautoren Fragen stellen, die auch meistens gut beantwortet werden. Diese geistige Arbeit ist doch eine gute Medizin für uns Menschen. Deshalb möge Herr Karpfuß diese Tätigkeit weiterhin ausüben. Ihm und allen Autoren gebührt Dank und Anerkennung. Nun meine Frage. Bilden Wissenschaft und Technik allein ein gutes Fundament für die Zukunft der Menschen?
Wer wählt Bücher aus und nach welchen Kriterien wird ausgewählt? Und zweitens, am besten gefallen hat mir das Buch über Iran, Irak, also über den Krieg, weil ich da am meisten gelernt habe. Mhm.
Ja, nochmal die Frage nach der Auswahl.
Ja, ich möchte mich erstmal bedanken. Es kamen auch einige Zuschriften. Ich habe sie Ihnen ja gezeigt, zum Teil sogar mit Gedichten, die uns die Hörerinnen und Hörer geschrieben haben. Ja, die Frage nach der Auswahl wird eben, wie gesagt, immer wieder gestellt. Ich kann nur sagen, es geht nach Themenbereichen, dann natürlich einfach danach, was interessante Bücher sind. Und ich möchte noch eins ergänzen. Die Leute denken ja oft, das wären alles immer Bücher, die mir oder Ihnen gefallen. Das ist durchaus nicht so. Wir haben in der Sendung, ich könnte Ihnen wirklich mehrere Beispiele nennen, sowohl Bücher, die Herrn Kalbfuß gar nicht so toll gefallen, die aber diskussionswürdig sind, das ist wichtig, als auch etliche Bücher, wo ich mit dem Autor in keiner Weise einverstanden bin. Mhm.
Ja, die Versuchung liegt ja nahe, so sich ins Hochgeistige hinaufzuschwingen und dann über die Köpfe der Zuhörer hinweg. Und mir war immer wieder so, als waren das mir die Tekel an die Wand geschrieben, wir machen hier sonntags morgens eben kein Nachtstudio, kein Abendstudio für Intellektuelle, sondern mir liegt schon daran, ich möchte schon was bewegen. Und ich denke, natürlich habe ich auch eine Tendenz, nämlich einfach etwas zu bewegen, Diskussionen öffentlich zu machen, möglichst viele Menschen daran zu beteiligen. Ich halte das für eine absolut demokratische Angelegenheit. Und die Form der Sendung gefällt mir deswegen auch. Ich habe sie nicht erfunden, das hat unser damaliger Programmdirektor Dr. Wilhelm Zielius getan. Ich finde es also sehr schön, dass auch der eine mittlere Anrufer dann davon gesprochen hat, dass er fast wie ein Schüler sich empfindet. Na, Lehrer wollen wir nun gerade nicht sein, weder die Autoren noch ich, aber wenn es gelingt, Anstöße zu geben, Denkanstöße und die Diskussion durch sachliche Argumente zu bereichern, finde ich das einen sehr schönen Erfolg.
Und wir sind ja dann auch manchmal wirklich mitten in den politischen Konflikten drin. Zum Beispiel vor 5 Jahren, da war die Friedensbewegung ja auf ihrem Höhepunkt. Franz Alt verkaufte damals von seinem Buch Frieden ist möglich 500.000 Exemplare. Wir stellten den späteren Bestseller bereits am 22.05.1983 vor.
Ob es Frieden geben wird, ob wir dem Frieden wirklich näher kommen angesichts dieser atomaren Bedrohung, das hängt letztlich von uns Menschen ab. Ich glaube, der Frieden kann schon eine große Gewalt, eine große Macht werden. Wenn es erstmals gelänge, die Rüstungsspirale zum Stoppen zu bringen, das heißt, wenn wir nicht nachrüsten würden in diesem Jahr, würden da ja auch große positive Impulse ausgehen. Ich glaube, auf der ganzen Welt wären Menschen befreit und glücklich. Die Frage ist, ob wir noch fähig sind, an das Gute und die Ansteckungsgefahr des Guten zu glauben oder ob wir nur noch an das Böse und nur noch an die Bombe glauben. Letztlich ist diese Frage eine religiöse Frage. Glauben wir an Gott oder glauben wir an die Bombe? Das ist die letzte Frage unserer Zeit.
Franz Alt am 22.05.1983. Der Zukunftsforscher Robert Jung, der in unserer Sendereihe seit 1969 immer wieder zu Wort kam, stellte im gleichen Jahr, am 30.10.1983, sein Buch Menschenbeben vor.
Die einzige und die letzte Waffe, sozusagen die Waffe, die tatsächlich den Krieg verhindern kann und den Frieden herbeiführen kann, das ist der immer stärker werdende, sich immer weiter ausbreitende Widerstand der Bürger gegen alle Wahrscheinlichkeit, das heißt gegen alle Vorstellung, dass das nichts nützt. Es nützt nämlich tatsächlich. Es beginnt, und das sehen wir heute schon, allmählich ein anderes Klima. Die Menschen beginnen umzudenken. Diejenigen, die bisher beinahe widerspruchslosen, ohne großes Nachdenken diese Entwicklung hingenommen haben, sehen sich jetzt dazu gezwungen, und Sie haben es ja gerade gestern wieder in Amsterdam erlebt, auf die Straße zu gehen, nicht nur mit ihrem Stimmzettel, nicht nur mit Briefen eventuell an die Zeitungen, sondern ganz persönlich auch unter Umständen unter Opfern gegen diesen Wahnsinn des Rüstungswettlaufs aufzutreten. Das gibt mir trotz allem Hoffnung, und ich meine, dass letzten Endes diese Bewegung sich durchsetzen wird, wenn sie sich nicht verleiten lässt, Gewalt anzuwenden. Das ist meine große Befürchtung, dass hier neben der äußeren Rüstung, neben dem äußeren Rüstungswettlauf, sich ein innerer Rüstungswettlauf entwickeln könnte, nämlich Gewalt gegen Gewalt, noch mehr Gewalt. Das macht mir große Sorge.
Das waren also Franz Alt und Robert Jung, zwei Gesprächspartner, die ich mich sehr gerne erinnere. Immer hatte ich eigentlich erwartet, dass nun irgendwo mal ein Wink von oben kommt, so nicht, liebe Freunde. Von oben meine ich natürlich also bis hin zu den Hochetagen der Intendanz, dass also eine Zensur stattfinden würde. Ich habe sie in den letzten 20 Jahren entweder nicht erkannt oder jedenfalls habe ich sie nicht gespürt.
Ich auch
und
nicht.
Das finde ich eine ganz hervorragende Sache, die man auch betonen muss. Wir waren nicht immer hier so regiert, wie wir zum Augenblick waren. Es gab auch durchaus andere politische Kräfte hier, die schon Anlass gehabt hätten, mal diese Sendung als Ärgernis, als Störung zu empfinden. Aber siehe da, es geschah nichts. Und das spricht mit Ludwig Harig für die außerordentliche Toleranz des Saarlandes und für die Fähigkeit, auch mal Unangenehmes einfach hinzunehmen und es zur Kenntnis zu nehmen und sagen, na gut, so der Meinung kann man auch sein.
Eben, nehmen wir vielleicht gleich zwei weitere Anrufe.
Ich verfolge die Sendung meistens sonntags mit großem Interesse. Was mir aufgefallen ist, dass Autoren bzw. Autorinnen zu Wort kommen, die die Stellung der Frau als Hausfrau und Mutter abwerten. Es gibt aber auch viele Frauen, die nur Hausfrau und Mutter sein wollen. Gibt es niemanden, der ein Buch für sie schreibt?
Von den von Ihnen vorgestellten Büchern geht ja eine nicht unerhebliche Werbeaussage aus. So habe ich mir denn auch am Anfang, als ich mich für Ihre Sendung zu interessieren begann, mal zwei Bücher gekauft. Das eine war Bittere Pillen, das andere Ratgeberversicherungen. Während das Buch Ratgeberversicherungen mir sehr viel Hilfestellung geleistet hat, musste ich bei dem anderen Buch Bittere Pillen verärgert feststellen, dass es sich dabei um eine Zusammenstellung von Taten anderer Autoren, die teilweise mitten aus dem Zusammenhang herausgerissen waren und mit Fußnoten versehen waren, handelt. Meine Frage geht dahin, werden diese Bücher nicht vorher von mehreren Leuten ihrer Anstalt kritisch geprüft?
Ja, also das gleich schnell zu beantworten, natürlich werden die geprüft, aber zum Beispiel Bittere Pillen war ein wirklicher Bestseller, den haben also nicht nur Sie gekauft, sondern auch schätzungsweise 100.000 andere Leute und wir fanden das Buch auf jeden Fall diskutabel. Es ist übrigens in der Sendung, ich erinnere mich gut dran, von Herrn Kalfus durchaus kritisch besprochen worden, er hat einige sehr böse Fragen auch an die Autoren in dem Falle gestellt. Zweite Frage nach dem Frauenbereich, da bekommen wir oft die genaue umgekehrte Kritik, dass feministische Gruppen uns zum Beispiel anschreiben und sagen, viel zu wenig Autorinnen in der Sendung, die heißt schon Fragen an den Autor, das sagt ja schon alles, wir haben was gegen Autorinnen, was übrigens nicht stimmt, wir haben sehr viele Autorinnen in der Sendung, in letzter Zeit auch viele Frauenthemen und um auf Sie direkt einzugehen, die Hausfrau, die etwas traditionellere Frauenrolle ist in der Sendung eigentlich auch schon öfters vorgekommen. Zum Beispiel von Verhaltensbiologen wie Eibel Eibesfeld, der das angesprochen hat. Oder wir hatten gerade im Sommer ein Buch über die neue Ehe, wo eigentlich auch eher die traditionellere Auffassung der Ehe betont worden ist. Hören wir vielleicht gleich noch zwei Anrufe.
Ich wollte Ihnen nur sagen, dass mir die Sendung sehr gut gefällt und ich hoffe, sie geht weiter.
Ich würde mich gern dreimal äußern zu der Sendung. Und zwar würde ich gern zuerst mal Herrn Kalbfuß danken, weil ich ihn für die Seele dieser Sendung halte und es ihm zuschreibe, dass die Sendung so lange gelaufen ist. Ich bin Hörer seit Beginn der Sendung, mehr oder weniger regelmäßig. Zweitens würde mich interessieren, inwieweit diese Sendung Einfluss auf die Biografie von Herrn Kalbfuß hatte, auf sein Leben. Und drittens haben Sie ja auch Tabuthemen angesprochen. Und ich vermute, dass es dadurch auch Anrufe gibt, die ziemlich unqualifiziert sind und vielleicht sogar in Beschimpfungen ausarten. Da würde mich die Zahl interessieren, solche Anrufe. Und dann auch, inwieweit die Mitarbeiter dieser Sendung privat unter solchen Beschimpfungen vielleicht oder Anwürfen zu leiden haben.
Ja, ich nehme das natürlich sehr gern zur Kenntnis, aber eigentlich, und das ist nicht nur rhetorisch gemeint, haben wir uns bei Hörern zu bedanken, denn dass diese Sendung sich so lange hat halten können und dass sie mit einiger Wahrscheinlichkeit noch ein bisschen fortgesetzt wird, das hängt ja von dem Hörinteresse ab. Und wenn wir also Zustimmung, wenn auch kritische Zustimmung von Hörern bekommen, so ist das ein Indiz, die Sache wird diskutiert, die ist also interessant und es lohnt sich. Das hat meine Biografie natürlich nicht verändert, nur insofern, als ich mich ja gezwungen sehe, Woche für Woche, und das seit mehr als 20 Jahren, mit wenigen Ausnahmen, ein Sachbuch zur Kenntnis zu nehmen, darunter auch Themen, die mich eigentlich nicht so sehr interessieren. Ich halte das für eine positive Herausforderung und verspreche mir davon, eine kleine Hilfe gegen den für manche Leute unvermeidlichen Prozess der Zerebralsklerose. Das heißt also, mein Hirn bleibt wahrscheinlich aktiv und ich hoffe, dass das auch später seine Früchte tragen wird.
Ja, und ich muss sagen, Beschimpfungen gibt es eigentlich so gut wie überhaupt nicht. Auch die kritische Post ist weitaus geringer als die zustimmende.
Es ist meistens sachlich.
Eben. Und wir sind ja hier eben ein Medium, deswegen wäre es mir ganz wichtig, dass wir das Thema Medien jetzt hier auch nochmal ansprechen. Wir haben das in Fragen an den Autor immer wieder gemacht. Walter Jens zum Beispiel stellte 1973 sein Buch Fernsehen, Themen und Tabus vor. Er fragte da, was das Fernsehen zeigt und was nicht.
Tabu ist unsere gesellschaftliche Wirklichkeit, in der immer kleinere Gruppen immer mehr Macht ausüben, den Markt längst außer Kraft gesetzt haben. Tabu ist eine Welt, die aus diesen bestimmenden und bestimmten Faktoren besteht. Tabu sind alle Zusammenhänge, die zum Beispiel dem Mann am Fließband die Welt, der sich gegenüber sieht, verständlicher machen können.
Walter Jens vor 15 Jahren zum Thema Fernsehen. Ob es seitdem besser geworden ist, können Sie ja selbst beurteilen. Ein anderer Medienkritiker, Günter Wallraff, stellte 1982 sein Buch Zeugen der Anklage vor, in dem er Erfahrungen mit der Bild-Zeitung beschreibt.
Der Leser hat ja eben nicht die Auswahl. Als ich mehrere Jahre hintereinander in Fabriken gearbeitet habe, in den Fortwerken in Köln, auf der Werft bei Blohm und Voss in Hamburg, in der Thyssenhütte in Duisburg oder in den Siemenswerken in München, da habe ich zum Teil auch Bild gelesen. Wenn ich morgens zur Frühschicht ins Werk kam, da lag gar nichts anderes aus. Da springt ein Bild schon an, das ist immer schon vorher da. Und das ist das Gefährliche. Die Firmeninhaber oder die Konzerne sind in der Regel interessiert, dass dieses Blatt, was in der Selbstanalyse darlegt, es würde exzellent Arbeitgeberinteressen wahrnehmen, dass das Blatt auch auf ihrem Gelände ausliegt. Mhm. Und da ist der Leser nicht der Schuldige oder der Verantwortliche. Und wenn er einmal diesem Blatt aufsitzt, dann ist er auch auf einem so unteren Niveau eingependelt, dass er dann sehr schwer wieder zu einer etwas komplizierteren Darstellung der Welt überhaupt sich aufraffen kann. Das ist dann wie eine Droge. Und viele Leser haben dem Blatt gegenüber auch das Verhältnis eines Drogensüchtigen zu seinem Stoff. Sie wissen nämlich, dass es falsch ist. Sie wissen, dass es ihren Interessen schadet. Dennoch greifen sie immer wieder dazu. Erstens, weil nichts anderes da ist und zweitens, weil es so einfach runtergeht ins Unterbewusste.
Ja, und wir kommen vom sogenannten Groschenblatt zur Illustrierten, von Günter Wallraff zu Henry Nannen. Am 11.11.1984 stellte Henry Nannen in einer unserer öffentlichen Veranstaltungen sein Buch »Lieber Sternleser« vor. Er knüpfte damals an unseren 11-Uhr-Nachrichten an, kam aber recht bald auch auf den Streit um halbnackte Frauen auf dem Titelblatt des Sterns zu sprechen.
Wenn Sie wissen wollen, was ich wollte, dann kann ich das eigentlich am besten an die Nachrichten anknüpfen, die wir eben gemeinsam gehört haben. Ich glaube, von allem, was Sie da gehört haben, ist Ihnen hängen geblieben, dass auf den Straßen im Augenblick keine Verkehrsstauungen sind und wie das Wetter einigermaßen ist. Aber was da der Kassenarztverband verbreitet hat, das ist für mich lieber reich und gesund als arm und krank. Genau was vorstellen kann man sich darunter nicht. Und die Sache mit dem Butterberg, naja, wie das wirklich zusammenhängt, das erfahren Sie in den Nachrichten nicht. Und wenn Herr Windeln sagt, Deutschland besteht als Ganzes fort, ja, dann brauche ich nur versuchen, nach Schwerin zu fahren, um zu wissen, dass ich das nicht kann. Und dann weiß ich, dass das Papier und Gerede ist und dass man versuchen muss, den Dingen auf den Grund zu kommen. Vor vielen Jahren, als der Stern eine Auflage von 600.000 hatte, da kamen uns zwei Titelbilder auf den Tisch. Das eine zeigte Adenauer auf einem Esel reitend. Ich glaube, das war in Kreta oder in Sizilien. Sehr schönes Bild. Und das andere zeigte, Sie sehen, es ist alles schon sehr lange her, ich bin ja auch schon sehr lange her, zeigte die Marilyn Monroe mit einem ganz tief ausgeschnittenen Kleid, ungeheuer sexy. Und wir baten Elisabeth Nolle-Neumann, einen soziodemografischen, also ich liebe dieses Wort ja, Querschnitt der Bevölkerung unter Vorlage dieser Bilder zu befragen, was sie denn für den Stern als Titel bevorzugten. Da waren 72% für den Adenauer-Titel, 38 waren für die Marilyn Monroe. Und dann haben wir beide Titel zwei Wochen nacheinander gedruckt. In der einen Woche den einen und in der anderen Woche den anderen. Und wir haben von dem Titel mit der Marilyn Monroe 682.000 damals verkauft und von dem mit Adenauer haben wir, glaube ich, 570 verkauft.
Ich hätte mich fast auch für Marilyn Monroe entschieden, aber ich wurde gar nicht gefragt. Ja, Sie haben es gemerkt, meine Damen und Herren, an der Atmosphäre dieser letzten Zuspielung. Das war eine öffentliche Veranstaltung. Sie fand statt vor ziemlich genau 4 Jahren im Theater am Stiefel in Saarbrücken. Vor 8 Tagen waren wir wiederum öffentlich mit unserer Sendung zu hören, nämlich in der Stadthalle von Lebach. Und das ist ja ein paar Mal geschehen. Wobei ich denke, oft lag es an den sehr prominenten Autoren. Mit Wallraff haben wir mal auch eine Riesenhalle füllen können.
Das waren 800 Leute in der Stadthalle Merzig damals. Das war unser Rekord bis jetzt.
Naja, immerhin, nicht? Und ich denke, das findet selten statt, aber ich finde, es ist gut, dass es so stattfindet, nämlich dezentral, nicht bloß von Saarbrücken aus, vom Hallberg aus, sondern an verschiedenen Orten im Saarland mal diesen technischen Aufwand zu betreiben, eben diese doch nicht unerheblichen Mehrausgaben für den Sender mit einem ganzen Team, mit Ü-Wagen, allem drum und dran da auszurücken, um eine solche Sendung zu machen. Einfach um das Bewusstsein zu stärken, das ist ja nicht eine Sendung, die wir so unverbindlich hier vom Hallberg aus machen, sondern es ist eine Sendung für die Bevölkerung, nicht zuletzt für die Menschen hier im Saarland.
Und die können ja dann auch hinkommen, können dort live direkt per Mikrofon Fragen stellen, können uns auch mal kennenlernen, ansprechen und so weiter, bekommen auch hautnahen Kontakt zu dem Autor, der jeweils zu Gast ist. Hören wir bitte die nächsten beiden Anrufe.
Ich bin seit 15 Jahren, seitdem, dass ich in Bitsch bin, eine ganz tolle Hörerin Ihrer Sendung. Und ich habe auch schon einmal ein Buch gewonnen von Monsieur Günzel und das freut mich sehr. Und ich möchte sagen, das ist eine Sendung, das ist wirklich also einmalig.
Ich habe also fast jede Sendung in den letzten 20 Jahren gehört, außer wenn ich im Krankenhaus war und es wirklich nicht ging. Und ich möchte dem Herrn Dr. Albers und Herrn Karlfuß wirklich alle Glückwünsche zusprechen, die es gibt. Denn die Themen waren so ausgewogen in den 20 Jahren und ich hoffe, dass es noch 20 Jahre so weitergeht.
Also das sind ja nun fast Geburtstagsglückwünsche. Im Hintergrund kann man eine ganze Kinderparty dann akustisch wahrnehmen. Ja, am Schluss einer Sendung verlese ich ja immer die drei Gewinner eines Buches. Und da bin ich oft erstaunt, wenn ich so die Adressen zur Kenntnis nehme. Das geht also bis nach Stuttgart und Darmstadt und gelegentlich auch Frankfurt. Und da haben wir eben eine Hörerin aus Bitsch gehört. Wir wissen natürlich, dass wir in Luxemburg, aber auch in Lothringen, teilweise auch im Elsass Hörer haben. Und ich bin ein bisschen stolz darauf, dass es gelingt, auch über die saarländischen Grenzen hinaus etwas zu bewirken.
Das macht zum Teil unsere wirklich starke Mittelwelle, die uns zumindest in ganz Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen recht gut empfangen lässt. Aber auch die UKW, also Ultrakurzwelle, die also erstaunliche Überreichweiten hat, zum Beispiel bis in den Schwarzwald runter, wo wir dann auch Anrufe kriegen. Und ich frage dann die Leute, ja, wie können sie uns überhaupt empfangen? Und die empfangen uns tatsächlich über UKW.
Noch was anderes, was mich interessiert hat. Ich habe so Kontakt zu einigen wenigen Buchhandlungen in Saarbrücken. Und da berichten immer die Buchhändler, die ja teilweise recht hervorragend auch sich für die Sendung engagieren, indem sie also rechtzeitig darauf hinweisen, die Bücher an der Kasse vorrätig halten und so.
Oder im Schaufenster
ein Schild haben. Dass diese Buchhandlung doch berichten, also nach der Sendung ist häufig eine verstärkte Nachfrage nach dem besprochenen Buch zu registrieren.
Ja, das geht bis zu 50 und mehr Büchern an einem Tag. Also wenn der Autor sich sehr gut verkauft hat, sozusagen, also sein Thema sehr gut rübergebracht hat zum Hörer. Bitte noch zwei Anrufe.
Ich könnte mir den Sonntagvormittag ohne Ihre Sendung nicht mehr vorstellen. Herzlichen Dank und lassen Sie bitte alles beim Alten.
Ich wollte mich eigentlich nur bedanken für diese schöne Stunde und möchte wirklich sagen, dass sie noch recht lange erhalten bleibt. Und ich habe sehr viel Reklame gemacht in meinem Geschäft, dass doch sehr viel Bedrückte und Hilfesuchende auch mal sich da an diese Stunde am Sonntagmorgen einschalten und sie hören. Und sie werden bestimmt genauso einen Gewinn von haben, wie ich in all den Jahren.
Ja, ich möchte mich auch mal bedanken für die Hilfe, die wir wirklich von mehreren Institutionen bekommen. Einmal natürlich Buchhandlungen, die uns das Buch ins Schaufenster stellen, aber auch Büchereien. Ich weiß von mehreren, die montags immer unser Buch zur Sendung, zur Ausleihe parat liegen haben. Und Sie bekommen ja auch bestimmt viel Rückmeldung, Herr Karlfuß, so in persönlichen Gesprächen.
Ja, nun gerät man schon in Verlegenheit, wenn man so wie eben hört, dass wir Bedrückten und Notleidenden so etwas helfen. Ja, eine psychotherapeutische Institution ist natürlich diese Sendung nicht. Und wenn dieser Nebeneffekt da und dort mal eintritt, indem man hinweist auf ein vielleicht für den einen oder anderen hilfreiches Buch, das ist eine recht frohmachende Tatsache.
Ich habe auch schon festgestellt, also gerade wenn wir praktischere Themen haben, also Ratgeberbücher, wo es um Garten geht, wo es um Haushalt geht, dass dann wirklich die Leute auch nochmal in der Redaktion anrufen, fragen, wie können wir das Buch bekommen, welchen Titel hat das Buch und dass sich da auch wirklich was ändert. Ich habe wirklich das Gefühl, auch im Kaufverhalten, dass Kaufhäuser sich dann auch manchmal beschweren, wenn wir was gegen den Artikel sagen, zu Recht wohl bemerkt, und wir bewirken also was, und das finde ich eigentlich am besten an der Sendereihe. Und noch zwei Anrufe, bitte.
Ich hätte also folgende Fragen. Erstens, wie sich der Moderator inhaltlich auf die Sendung vorbereitet? Und zweitens, wenn man mal schildern könnte, wie der technische und organisatorische Ablauf einer Sendung ist.
Bisher wurden immer nur Bücher mit Themen Politik, Wissenschaft und so weiter vorgestellt. Könnte man nicht auch einmal Autoren einladen, deren Bücher mehr in die Fantasie oder Utopie gehen?
Um mit dem letzten anzufangen, wir nehmen grundsätzlich nur Sachbücher mit ganz wenigen Ausnahmen. Das hat einen ganz einfachen Grund. Die Leute, die unsere Sendung hören, haben das Buch ja noch nicht gelesen. Jetzt heißt die Sendung Fragen an den Autor. Und überlegen Sie mal selbst, was könnten Sie jemanden fragen, der ein belletristisches Buch, zum Beispiel ein Gedichtband, geschrieben hat. Sie könnten überhaupt nur Fragen stellen, wenn Sie das Buch schon kennen und dann nur Fragen wie, was will der Autor damit ausdrücken? Wenn bei einem Sachbuch ist das ganz einfach, da kann man allein vom Thema her Fragen stellen, die einen gerade interessieren. Zum Beispiel, wie werde ich nicht herzkrank?
Außerdem haben wir am Saarländischen Rundfunk eine ganz hervorragende Sendung, wie ich jedenfalls glaube, die sich mit Autoren schöngeistiger, mit Belletristik, mit belletristischen Büchern beschäftigt, auch mit Lyrik, Gedichten. Das ist die Sendung meines Freundes, darf ich schon sagen, Anfred Astl.
Eben eine Literaturabteilung haben wir hier auch noch, das wollen wir mal nicht verschweigen. Vielleicht noch gerade die Frage des technischen Ablaufs. Es ist wirklich für einen Außenstehenden, glaube ich, sehr schwer vorstellbar, wie viele Leute hier jetzt in diesem Moment arbeiten. Zum Beispiel hier vor mir hinter der Glasscheibe sitzen allein zwei in der Technik, die die Sendung fahren, wie wir hier sagen, die die Bänder auflegen. Wir haben eine Senderegie. Wir haben Frau Meier drüben, die die Fragen annimmt. Wir haben dort zwei Kolleginnen, die diese Fragen schneiden auf kleinen Bänder und die der Norbert Karius dann zum Beispiel hier rüberbringt. Also alles in allem, inklusive uns beide, sind jeden Sonntagmorgen hier 10 Personen beschäftigt, nur um die Sendung über die Bühne zu bringen.
Mhm. Nun wurde nach den Vorbereitungen des Gesprächspartners und nach meinen eigenen Vorbereitungen gefragt. Ist an sich sehr einfach zu beantworten. Ich muss das Buch also lesen. Manchmal muss ich, manchmal möchte ich auch und freue mich drauf. Und das Lesen ist ja eigentlich keine Arbeit. Ich lese zum Beispiel sehr, sehr gerne. Und ich habe es vorhin schon mal gesagt, ich empfinde es als eine positive Herausforderung. Das Buch liegt also ab Sonntagnachmittag, ab heute nicht. Das Buch für nächsten Sonntag liegt jetzt bei mir zu Hause und es guckt mich zunächst mal an. Ich muss mich damit beschäftigen und ich will es auch gerade bei dem Thema, das Sie noch hören werden, am nächsten Sonntag, was mich besonders interessiert. Ja, und dann lese ich es halt mal so in Abendstunden und vor allen Dingen verwende ich immer den Samstagvormittag dazu und genieße das regelrecht. Ich empfinde es nicht als besondere Arbeit.
Ich werde auch oft gefragt, wie man so viele Bücher lesen kann. Also so schwer ist es gar nicht, vor allen Dingen, wenn man es auch noch bezahlt bekommt. Kommen wir vielleicht zuletzt noch zu der Region, aus der wir hier senden. Die Saarländer sind ja eines der großen Welträtsel. Ludwig Harig versuchte zum Beispiel 1977 in seinem Buch »Die saarländische Freude« das Wesen der Saarländer zu ergründen.
Diese Harmonie, die ich bei dem Saarländer, wenn ich ihn richtig sehe und beschreibe, wahrnehmen kann. Ich meine, das ist schon eine Utopie, dieses Buch. Es ist ja nicht so, dass jetzt jeder Saarländer so wäre, wie ich ihn hier beschreibe, oder dass jeder Saarländer so ein kompletter Mensch ist, wie ich einer bin. Aber ich sehe das so in der Zukunft, dass der Saarländer gute Anlagen hat, ein vollkommener Mensch dieses Universums zu werden.
Ludwig Harig mit goldenen Worten und mit gewaltigem regionalem Selbstbewusstsein. Für dieses saarländische Selbstbewusstsein kämpft ja auch Gerhard Bungert, der 1983 zu seinem Buch »Typisch saarländisch« in unserer Sendung sprach und der unter anderem mal erklärte, woher der Begriff Muffländler bzw. Mufftis kommt, mit dem wir Saarländer auswärts noch gelegentlich konfrontiert werden.
Das ist also abgeleitet von Muffländer und wir Saarländer haben ja eine ganze Menge auch negative Eigenschaften, aber muffelig sind wir eigentlich nicht, also so sehe ich uns auf jeden Fall nicht. Das leitet sich ab von einer Abkürzung und zwar von MUF, das hieß Militärurlaubsfahrschein. Das geht zurück auf die Zeit, als die Saarländer zwar politisch schon Teil der Bundesrepublik waren, wirtschaftlich aber noch nicht Teil der Bundesrepublik waren. Und es gab da Sondervergünstigungen für Saarländer, die bei der Bundeswehr waren und außerhalb vom Saarland eben da gedient haben, wie das früher hieß. Und das leitet sich also von einer Abkürzung her und hat sonst überhaupt nichts zu tun mit der Mentalität der Saarländer.
Das Buch von Ludwig Harig heißt »Die saarländische Freude«. Und für mich persönlich ist es schon eine sehr saarländische Freude. Ich fühle mich als Saarländer von hier aus nun so lange schon über die Grenzen hinaus etwas aus dem Saarland ins Reich und über die Grenzen hinaus zu tragen. Die beiden nächsten Anrufe.
Ich muss Ihnen, Herr Kalbfuß und Herr Dr. Albers, ein Kompliment machen. Die Sendung »Fragen an den Autor« finde ich sehr gut, da wirklich aus fast allen Bereichen Autoren befragt werden. Interessant für mich sind auch die Fragen und Meinungen der Zuhörer. Und eine angenehme Begleiterscheinung ist, dass man kostenlos ein Exemplar gewinnen kann, was ich auch schon mehrmals getan habe. Ich kann also nur hoffen, dass Sie auf diese Art und Weise auch weitermachen.
Viel, viel Interesse verfolge ich wieder Ihre Sendung und ich würde doch Folgendes sagen. Ich beglückwünsche die 1001. Sendung innerhalb dieser 20 Jahre und ich hoffe, dass diese Art, diese Stunde am Sonntag ewig bestehen bleibt. Dem einfachen Grund, mir gefallen also viele, viele Themen. Im Klartext natürlich nicht jedes, das ist normal. Aber ich würde mich wirklich freuen, wenn doch das gesamte Team noch weitere 20 Jahre durchhält.
Ja, wir hoffen das natürlich auch. Vielen herzlichen Dank.
Ich will es dann vom Altersheim aus machen, ja.
Ich habe mal gerade mitgeschrieben, wir hatten jetzt heute immerhin schon 18 Anrufer in der Sendung. Unser normaler Schnitt liegt so bei 12, weil man muss die Fragen ja auch erstmal alle beantworten.
Und das nicht nur zur Winterszeit, nicht? Was mich ja wieder erstaunt, in der Haupturlaubszeit, so im Juli und im August, wir geraten nie in Verlegenheit, was unsere Anrufe angeht. Wir haben also immer überreichlich und können natürlich nicht alle senden. Vielleicht dazu noch ein Wort. Wir haben so im Schnitt etwa ein Dutzend Anrufe drin, manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Und mehr geht einfach nicht. Zunächst mal gibt es nur eine einzige Nummer, unter der man anrufen und Fragen stellen kann. Und diese Nummer ist natürlich mal besetzt. Und zum Zweiten, wir wollen natürlich auch nicht bloß eine möglichst große Zahl von Fragen haben, sondern auch dazu einigermaßen befriedigende Antworten den Autor geben lassen. Und dazu braucht es eben auch eine gewisse Zeit. Das heißt, die Art der Sendung begrenzt die Zahl der Anrufe, die wir überhaupt nur bringen können.
Und heute versuchen wir mal einen neuen Rekord, indem ich jetzt den 19. Anruf abrufe.
Also erstmal herzlichen Dank, obwohl es für uns keine Mittagessen, sondern eine Frühstückssendung ist. Aber da halten wir uns an den Termin. Eine kleine Anmerkung, diesen Sommer gab es mal einen Moderator, der so etwas berufsmäßig lachte. Und da hatten wir schon etwas Angst, dass der nun die Sendung übernimmt. Aber Gott sei Dank ist er ja nun verschwunden. Eine Kleinigkeit zu einem Buch. Das war also Dr. Schleicher, Krankheiten verhindern, das hatte ich mir gekauft und war sehr, etwas entsetzt darüber, dass das fast nur aus Medikamentenreklame hinten bestand. Das sind so kleine Ausrutscher, aber sonst bin ich 100% mit der Sendung zufrieden.
Das Buch, was Sie genannt haben, war ja zum Glück auch ein relativ preiswertes Taschenbuch, glaube 8,90 €. Econ-Taschenbuch und insofern haben sie dann ja nicht zu viel Geld dafür ausgegeben. Aber die Sendung war übrigens damals, Sie können sich bestimmt erinnern, wirklich brillant, ein sehr gutes Gespräch. Ansonsten kann ich mich auch wirklich nur immer wieder bedanken, dass hier so freundliche Anrufe kommen. Wir haben mit mehr Kritik gerechnet und sind darauf auch gut vorbereitet. Mhm. Ja, Herr Kalbus, wie ist das eigentlich bei Ihnen, wenn Sie in Ihrem Bekanntenkreis so rumkommen? Mir geht es also so, dass ich auf jeder Party eigentlich angesprochen werde auf die Sendereihe.
Das überrascht mich auch jedes Mal. Noch gestern Abend ist mir das passiert bei einer öffentlichen Veranstaltung. Und da habe ich mich dann mit Namen vorgestellt, dann unbekannt. Ach, sind Sie der, oder kennen Sie den, der im Rundfunk, der heißt ja genauso, ne? Ich sage, das bin ich dann schon selber, ne? Und es ist wirklich erstaunlich, wie viele Leute hier im Saarland, man hat den Eindruck, also das ganze Saarland hört da ständig zu. Es ist natürlich nicht so, aber doch sehr viele Leute. Und das hängt mit der Sendezeit zusammen, auch mit unserer Hartnäckigkeit, so ein Unternehmen 20 Jahre lang durchzuhalten.
Und wenn schon der Moderator angesprochen war, Herr Kalfus hat das jetzt heute zum 871. Mal gemacht. Dazu wirklich mal herzlichen Glückwunsch. Und es gibt immer Leute, denen ein Moderator sehr gut gefällt oder nicht gefällt. Das ist einfach ein schwieriges Unternehmen. Ich weiß es aus eigener Erfahrung. Und Herr Kalfus könnte da jetzt mehrere Lieder zu singen. Aber ich kann Ihnen nur sagen, wir bemühen uns, es so gut wie möglich zu machen. Es hat halt jeder seine Stärken und Schwächen. Ja, und am nächsten Sonntag haben wir wieder einen Autor zu Gast, mit dem Heinrich Kalfus sprechen wird. Und auch ein Buch, das ganz gut in unsere Fragen an den Autor Tradition passt, weil es sich nämlich mit Religion beschäftigt. Wir haben ja das Thema Religion, Politik und Kultur hier öfters und auch am nächsten Sonntag. Und weil der Autor ein ausgewiesener Experte ist, ist nämlich Norbert Sommer, der Leiter des SR Kirchenfunks. Der hat ein Buch herausgegeben, entstanden aus einer Reihe unseres Kirchenfunks. Das heißt Glasnost, Christen und Genossen, ist im Wiechern Verlag erschienen. Und wenn Sie auch an diesem Buch Interesse haben, können Sie sich am nächsten Sonntag wieder zur gewohnten Sendezeit hier einschalten, um 11:05 Uhr, bei unserer Sendung Fragen an den Autor, dann der 1002. Ausgabe.